Ihr hört Frei von Grobstrick, den Heizungsjournal-Podcast mit Jörg Gamperling und Dietmar Bleck. In der Winothek Weinkorb treffen die beiden eine meinungsstarke Persönlichkeit. Und jetzt geht's los.
Herzlich willkommen zu Frei von Grobstrick, Episode 14. Und ich sag gleich mal, wenn wir heute einen Podcast hinbekommen, der auch nur annähernd so unterhaltsam und so gut gelaunt abgeht, wie wir das gestern Abend in der Kostbar hatten, dann gibt's glühende Ohren.
Absolut. Grüß dich, Mirko.
Ja, da bist du wieder. Hi.
Ja, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Und danke. Vielen Dank für die Möglichkeit, an euch beiden hier Teil des Podcasts sein zu können.
Wir freuen uns riesig, dass du da bist. Und du hast ja auch einiges mitgebracht.
Willst du Mirko noch vorstellen?
Ich will dir Mirko vorstellen. Nein, der Mirko stellt sich selber vor. Sag mal ein paar Worte zu deiner Person, Mirko.
Ja, mein Name ist Mirko Schleicher, wie schon erwähnt. Und ich bin 35 Jahre jung und Vertriebsleiter der Strava Wärmetechnik. Und bin seit 2014 im Unternehmen. Wenn es um meine Vita geht, habe ich ganz klassisch mal im Jahr 2005 angefangen, den Beruf des Anlagenmechanikers zu erlernen. Das bedeutet quasi, dass ich mich mit den Produkten auskenne, ja, die wir auch bei uns vertreiben.
Und das als Vertriebsleiter.
Und das als Vertriebsleiter. Man mag es kaum glauben, dass es hier auch technischen Hintergrund abzufragen gibt. Ja. Und habe dann ganz normal bis 2009 meine Ausbildung gemacht. Danach noch einige Jahre bis ins Jahr 2012 als Vorarbeiter in dem Beruf auch gearbeitet. Auch größere Baustellen, Krankenhäuser etc. pp. Bekleidet. Und habe mich dann aber im Jahr 2012 dazu entschieden, nochmal die Technikerschule zu besuchen. Ja, und da ich das Glück hatte, dass quasi bei mir vor der Haustür eine staatlich geprüfte Technikerschule ist, ja, habe ich
in
die
Gotha?
Habe ich die Chance ergriffen und habe dann die Ausbildung zum Versorgungstechniker gemacht, anschließend noch einen Betriebswirt drangehangen und bin dann im Jahr 2014 bei der Strava gestrandet, sozusagen.
Gestrandet? Hier. Wie lief das genau
ab? Also das lief so ab. Ich habe im Endeffekt 2014 überlegt, mache ich jetzt in Vollzeit noch den technischen Betriebswirt, bleibe ich noch ein bisschen länger auf der Schule, und eigentlich hat es mir dann doch schon in den Fingern gekribbelt, wieder irgendwas aus der Praxis zu machen. Und zeitgleich hatte sich die Möglichkeit ergeben, dass sie einen Teilzeitkurs aufgemacht haben. Und dann habe ich freiweg Bewerbungen losgeschickt. Und das beste Gefühl hatte ich damals bei dem Vorstellungsgespräch bei unserem Geschäftsführer Ralf Miedasch. Und muss sagen, hab's jetzt 10 Jahre später bis heute nicht bereut.
Ja. Respekt. Also 35 Jahre, 10 Jahre im Betrieb. Mit 25 bist du dort eingestiegen. Wir kennen uns ja schon eine Weile.
Ich will
den Dietmar ein bisschen reizen mit dem Thema. Und du bist ja damals im technischen Support, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eingestiegen. Und in 10 Jahren krasse Entwicklung durchlaufen. Also Hut ab, mit 35 Jahren so eine Erfahrung beziehungsweise auch so eine Wertschätzung zu erfahren im Unternehmen. Aber auch natürlich mit sehr, sehr viel, vermute ich auch, Lebenserfahrung beziehungsweise auch Voraussetzungen. Mhm. Ich meine, so ein Vertriebsleiterjob, Prokurist bist du ja auch noch, macht man nicht einfach so. Da sind ja auch Erwartungen dahinter, nehme ich an. Druck möchte ich jetzt nicht reden.
Das wäre schlimm, wenn nicht. Ja, also, ja, tatsächlich. Also es hat klassisch angefangen im Jahr 2014 mit dem Thema Support und Angebotswesen. Und in der Strava selber, da verliere ich dann auch nochmal ein paar Worte drüber, hat sich dann eigentlich die Situation ergeben, dass man wirklich mal mit neuen Produkten gestartet ist. Alles, was zum Beispiel die Thematik dezentrale Trinkwassererwärmung angeht, hat man ins Portfolio aufgenommen. Und hier ging es dann natürlich darum, Vertriebskanäle zu entwickeln. Wie schaffe ich es, eine Wohnungsübergabestation bis hin zur Inbetriebnahme zu verplanen beziehungsweise den Kunden zu betreuen. Was muss ich hier an Support leisten? Ja, und das war im Endeffekt meine Aufgabe, also diesen Vertriebskanal aufzubauen, den ganzen hauseigenen Vertrieb da natürlich auch fit zu machen und mitzunehmen. Und muss sagen, da bin ich dann wirklich knappe 3 bis 4 Jahre eigentlich täglich unterwegs gewesen und habe den Vertriebsaußendienst im Projektgeschäft begleitet.
Aber trotzdem Hut ab. Und ihr habt ja einen Haufen Leute draußen.
Ja, also wir sind jetzt aktuell, ich hatte es jetzt die Tage durchgezählt, mit Industrievertretung und mit festangestellten Mitarbeitern 54.
54 Regionen.
Im Vertrieb.
Macht ihr dann Regionen oder?
Richtig, also es ist regional aufgeteilt. Mhm. Und wie gesagt.
Bei Deutschland 54 Teile aufteilen, das ist schon sportlich. Also eine große Mannschaft, absolut.
Eben. Sehr gut. Zu Strava selber, willst du noch ein paar Worte verlieren vielleicht?
Gerne. Also die Strava ist tatsächlich hier in Baden-Württemberg gegründet worden im Jahr 1978 in Bad Überkingen. Und Wir haben eigentlich gar nicht mit dem Portfolio, was wir heute bedienen, zu der damaligen Zeit angefangen. Also ich meine, ich bin Baujahr 88, ich kenne es auch nur von Hörensagen. Und es ging eigentlich klassisch los mit dem Thema Großverteiler, ja, und insgesamt geschweißte Stahlverteiler. Man hat sich dann aber irgendwann in den 80er Jahren dazu entschlossen, mit dem Thema Fußbodenheizungsverteilung anzufangen. Und hier wurden dann die ersten Verteiler mittels Fließpresstechnik hergestellt. Ja, und dann ist man eigentlich in dieses Marktsegment reingerutscht. Und was uns eigentlich so den richtigen nochmal Kickstarter gegeben hat, war das Jahr 1999, als der Firmeneigentümer, der auch sehr technisch versiert ist, die sogenannte Edelstahl-Hochdruck-Umformtechnik entwickelt hat.
Mein neues Lieblingswort.
Richtig.
Edelstahl-Hochdruck-Umformtechnik.
Ja. Und damit sozusagen den allerersten Edelstahl-Heizkreisverteiler dem Fußbodenheizungsmarkt zugespielt hat. Ja, man wurde damals ein bisschen belächelt, dass es zwar eine neue Technik ist mit einem neuen Material, aber das mit dem Messing, das wird schon immer so bleiben. Mhm. Und dem Edelstahl hat man da nicht viel Chancen eingeräumt. Und jeder, auch der Zuhörer, der sich mit dem Thema Fußbodenheizung beschäftigt, wird mir vermutlich recht geben, wenn ich sage, ich denke, wir haben heute maximal ein Verhältnis von 95-5% Edelstahl zu Messingverteilern. Also wurde der Entwicklung recht gegeben. Wir wurden damals auch im Jahr 2000 mit dem Innovationspreis vom Land Baden-Württemberg dafür ausgezeichnet, ja, und haben da bis heute den Status quo eigentlich gesetzt.
Ja, ihr wart's, ne? Nochmal ja. So, nur mal sagen, also Sie wart's.
Wer hat's erfunden?
Wer hat's erfunden?
In Bad Überkingen. Bad Überkingen kennt man natürlich da draußen eigentlich so nicht, ne? War mir jetzt auch nicht mehr bewusst, dass da schwäbische Wurzeln sozusagen
ja, richtig.
Da sind.
Und wir haben dann irgendwann, ich glaube im Jahr 95 ist das Unternehmen dann von hier Richtung Gotha umgesiedelt, also auch an dem Standort, wo wir heute noch ansässig sind, aber haben auch immer noch einen Standort in Bad Überkingen. Da sitzt eine ganze Maschinenbau-Ingenieurflotte, die tatsächlich unser gesamten Maschinenfuhrpark eigens entwickelt. Ja, die werden hier zu Prototypen gemacht und bis hin zur Serienreife durchgebracht, kommen dann nach Gotha, um unsere Produkte mitzufertigen. Also das bedeutet, das gesamte Know-how, was man bei uns auch in Gotha antreffen wird, entspringt aus eigenen Köpfen.
Ja, und ihr habt auch eine Mordsfertigungstiefe. Also ihr habt nicht nur ein großes Programm, ihr habt auch eine extrem hohe Fertigungstiefe.
Richtig, also natürlich mittlerweile ein ziemlich großes Programm, aber man muss halt auch einfach sagen, alles, was man zum Beispiel bei uns am Edelstahlverteiler findet, ja, ob das Durchflussmengenanzeiger sind, Thermostatventile aus Edelstahl, die Verteilerbalken an sich, das wird alles tatsächlich bei uns in Gotha gefertigt. Stellantriebe, ja, egal, Ego-Regelantriebe, Schränke, alles in Gotha gefertigt.
Sehr bodenständig. Ja. Ist eine Seltenheit vielleicht auch geworden. Könnte auch sein, dass es auch hilft, ne? Bei euch. Ihr seid voll im Wachstum, man sieht es bei jeder Messe. Ja. Wir sind im Verlag selber auch immer beeindruckt, wenn wir euch besuchen, jetzt zur SHK und so weiter, haben wir uns gesehen. Jedes Mal ist man erstaunt, nicht nur überrascht, sondern positiv angetan, wie sich da eine Entwicklung zeigt.
Ne? Es macht im Endeffekt auch ganz einfach Spaß, wenn ein sehr großes Innovations-Know-how immer wieder nachgeschoben wird sozusagen und man sich nicht einfach nur auf seinen Kern beschränkt, sondern auch immer wieder so einen Ausblick nach vorne hat, dass immer wieder neue Ideen kommen, Projekte, an denen gearbeitet wird, bis hin ja, dann zur Marktfähigkeit und man dann tatsächlich auch wieder erfährt, okay, ja, die Jungs haben da was Ordentliches auf die Beine gestellt, danach hat der Markt gerufen.
Ja, inwiefern hilft es in der aktuellen Lage? Oder seid ihr davon gar nicht berührt? Man hört ja sehr viel,
ne? Also doch, es werden natürlich
über Problematiken und Abflauen der Wirtschaft, auch im Heizsegment oder nicht wieder anspringen, ne, dass das Herbstgeschäft vielleicht dann doch ausbleibt und so weiter. Ich möchte jetzt euch nicht mit Zahlen quälen, das machen wir nicht. Aber wie spürt ihr das oder spürt ihr es gar nicht?
Also es wäre natürlich gelogen, wenn ich sagen würde, das geht total spurlos an uns vorbei. Ne? Also klar, im klassischen Handelsgeschäft, sage ich einfach mal, was so die Kernkomponenten sind, ist natürlich ein Rückgang zu spüren. Ich meine, wo soll es auch herkommen? Ne? Ich habe vor kurzem mir wieder auch die Bauzulassungen angeschaut, wie da die Zahlen auch dieses Jahr nochmal rückläufig gewesen sind. Also ja, wenn kein Volumen da ist, kann nicht wirklich was abgesetzt werden. Aber wir haben uns natürlich in unserer Strategie dahingehend entwickelt, ja, dass wir halt schon rechtzeitig auch angefangen haben, uns in andere Marktsegmente reinzusetzen. Ja. Wir sind klassisch eigentlich die Heizer gewesen und beschäftigen uns seit nunmehr 9 Jahren auch mit dem Thema dezentrale Trinkwassererwärmung. Haben uns dahingehend breiter aufgestellt, aber nicht so breit wie so ein Vollsortimenter. Ja. Also alles, was zum Beispiel das Thema mit einer Tackerplatte oder einem Fußbodenheizungsrohr ja, oder beinhaltet, wird man bei uns nicht finden. Ja. Ja, das war für uns die ganz klare Strategie. Wir wollen der Spezialist in dem bleiben, was wir machen.
Mit Spezialisten.
Mit Spezialisten.
Aus der Praxis kommen.
Genau,
das spüre ich auch bei jedem Messebesuch. Also hier, Kollege Jacobi zum Beispiel, der ja immer wieder sehr beeindruckend auch über Wohnungsstationen etc. referiert. Mhm. Das sind schon Typen, die Bock haben, Dinge voranzuentwickeln, voranzubringen. Das finde ich bei euch besonders.
Und für die Technik halt ganz einfach leben. Also der Per ist da wirklich total ein ganz besonderes Beispiel. Ja.
Bisschen monothematisch manchmal, aber gut. So sind wir ja auch als
Heizung. So sind wir veranlagt, ne?
Naja. Apropos Monothematik. Haben wir auch eine andere Thematik vielleicht noch auf dem Tisch?
Ja, ich kann es ja nicht aushalten. Du bist wieder, ja.
Ist wieder Weihnachten.
Ja, genau. Ja, wie immer, ich beschreibe es nochmal, haben wir natürlich auf unserem Tisch etwas, was unter einer Decke verborgen ist. Das geheime Mitbringsel unseres Gastes. Und damit Jörg sich im Griff hat, würde ich sagen, sei so lieb, Mirko, und lüfte mal.
Das Geheimnis.
Oh. Oh. Also. Das ist ja ein buntes Potpourri der verschiedensten Sachen.
Richtig.
Also. Essbar und nicht essbar.
Ein heiztechnisches Stilleben oder sowas.
Oh Gott, der war schlecht. Stefan, lass drin. So, weiter.
Was sehen wir?
Ja, was sehen wir?
Ich fummel da mal ein bisschen rum.
Eine Flasche.
Rosé Tonic. Côte d'Azur.
Ah.
Ist nicht die Côte d'Azur.
Die Côte d'Azur.
Ja. Dankeschön für die Gläser.
Ein Bitter.
Der feinperlig sommerliche Genuss aus der Côte d'Azur.
Da. Sehr cool.
Eine Kulturstadt.
So, und schon knackt der Verschluss. Da kennen wir ja nichts.
Mach mal auf.
Ja, klar.
Zum Thema Gotha ist jetzt, sind Geschenke von der Firma Gotha Adelt, beziehungsweise aus dem Laden bei uns.
Mhm.
Und zum einen ist ja Gotha so eine alte Barockstadt und daher kommt auch das Thema Gotha Adelt durch die alten Adelsgeschlechter, die da bis 1918 noch residiert haben und auch tatsächlich zur Winzerfamilie den Bezug haben.
Mhm.
Und ja, meine Verbindung zu Gotha besteht eigentlich darin, dass ich alles, was ich beruflich bis dato getan habe, ja, in Gotha gestartet habe.
Mhm.
Mein erster Ausbildungsbetrieb war in Gotha, meine erste Berufsschule, die Technikerschule, ja, und dann zum Schluss auch die Firma Strava quasi. Mhm. Und das ist perfekt. Der Bezug, der zu diesem Mitbringsel steht.
Es riecht lecker.
Ja. Ich hatte ursprünglich tatsächlich überlegt, euch mit Thüringer Klößen zu verwöhnen.
Hey.
Die haben aber leider die Eigenschaft, wenn die einen Tag im Kühlschrank waren, kann man damit eine Scheibe einschmeißen. Ja, also die sind dann leider nicht mehr genießbar.
Ja
oder Rostbratwurst halt. Ne?
Oder Rostbratwurst, ja.
Oder Aromatik, ne? Euren. Es gibt auch noch Gutano.
Aber wir wollten was genießen.
Okay.
Danke dafür. Wieder was zu trinken.
Also mal blinken machen.
Chin-Chin.
Bling.
Dietmar zum Wohl.
Ah. Schön.
Es prickelt.
Und nochmal so ein kurzer Moment des Sommers an einem ziemlich verregneten Tag.
Aber wirklich. Ja, geht eigentlich.
Auch gestern auf der Herfahrt. Gerade das
Die Weinlese ist in vollem Gange. Also das könnte schlechter sein. Ja, ja. Lecker. Danke dafür. Und das andere?
Das andere?
Weihnachten. Ich bin mal so frei. Dann guck mal. Ja, ne? Ich guck mal mit den Fingern.
Guck mal mit den Fingern.
Chokri. Darf ich aufmachen?
Ja. Zum Gotha-Schluss darf ich noch ergänzen, dass wenn man da ja den Stammbaum sieht, da hast du ja ganz Europa. Ne? Also sowohl die Battenbergs, also Mount Batten, alles was dann Richtung England geht, richtig, aber auch Richtung Spanien und Griechenland, alles hat Abzweiger nach Gotha.
Und wir nutzen es tatsächlich auch, gerade wenn bei uns Schulungen sind, ne, bei uns oder bei uns stattfinden oder Werksführungen, sind wir mal am Fuße vom Schloss sozusagen, auch mit den Kunden untergebracht. Und ist ganz toll, vom Schlosshof aus gibt es eine sogenannte Kasemattenführung. Ja, also so eine Feste dann, die unterirdisch ist. Und es ist tatsächlich für alle Besucher auch mal so ein bisschen was Kulturelles, was sie aus der Stadt mitnehmen können. Und es gab tatsächlich bis dato noch niemanden, der das in irgendeiner Art und Weise langweilig gefunden hat.
Mhm.
Ja, also mal weg von irgendwelchen größeren Veranstaltungen, die vielleicht mit viel Alkohol zu tun haben, sondern dann auch mal ein bisschen was Kulturelles einstreuen.
Mhm. Ich streue mal ein bisschen Schokolade ein.
Gerne.
Ich knack da mal
fantastisch
ein paar Dinger runter. Mirko, ich bin mal so frei und teile das aus. Wir sind nicht auf der Messe, die Finger sind gewaschen. Schokolade geht halt immer, ne?
Ja,
schöner Schluss. So ein schöner Rosé-Tonic.
Beste Kombination.
So kann der Tag starten, oder?
Ganz genau so ist es.
Ist das normal bei euch dann?
Nein.
Bei Strava?
Das ist nur ein besonderer oder zu besonderen Anlässen natürlich.
Im Kühlschrank nur dafür.
Sehr, sehr lecker. Das ist auch sehr persönlich. dein Gastgeschenk. Genauso persönlich vermutlich wie diese zwei anderen Apparaturen, die sind nicht zu essen, also das Teller. Dietmar hat es gesagt, war so ein Potpourri an Mitbringseln. Jetzt liegen hier noch zwei, ich sag mal plump, Stellantriebe mit auf dem Tisch.
Richtig.
Ja, warum das?
Zwei besondere Stellantriebe. Ja, und zwar geht es hier um das Thema automatischen hydraulischen Abgleich. Also die liegen natürlich auf dem Tisch, weil die mit eurem Podcast-Logo gebrandet sind, sozusagen.
Cool. Das habe ich jetzt erst entdeckt. Habt ihr euch extra die Mühe gemacht und die Stellantriebe
für euch gelabelt.
Mit Freifunk-Gruppstrecke.
Richtig.
Das ist natürlich mega cool.
Ja, und in der Thematik geht es tatsächlich um die Thematik automatisch-hydraulischer Abgleich oder insgesamt eigentlich um das ganze Thema hydraulischer Abgleich, was für mich auch immer ein Herzensthema ist. Ja, ein Bauteil, mit dem wir seit 2019 im Markt unterwegs sind. Ja, und versuchen damit zur Energiewende, Wärmewende etc., wie man es auch immer nennen mag, beizutragen.
Ja, vielen, vielen Dank. Der kriegt einen Ehrenplatz auf jeden Fall. Hast du sogar zwei. Dietmar kriegt auch einen.
Und der kriegt auch bei mir einen Ehrenplatz.
Ich habe aber leider, Mirko, ich habe ein paar mehr Heizkreise daheim.
Dann sollten wir im Anschluss nochmal telefonieren.
Machen wir. Aber wir sind ja schon im Thema. Ich meine, der Ego, wir können das Geheimnis ja lüften, ist ja kein Unbekannter. Für uns, fürs Heizungsjournal nicht. Über 4 bis 5 Jahre berichten wir darüber.
Ja.
Sehr regelmäßig zum Thema, wie kriege ich eine Flächenheizung? Auch im Bestand logischerweise vor allem fit gemacht. Und das Thema Ego, muss ich sagen, ist eine beeindruckende Story, weil ihr da sehr offen, das habe ich so auch noch nicht kennengelernt als Journalist, sehr offen mit umgegangen seid in der Entwicklung. Ihr kamt proaktiv auf uns zu, habt das mal präsentiert, vorgestellt, hey, wir haben da was. Also in einem frühen Stadium, das präsentiert auch der Leserschaft. Ihr habt dann wirklich einen Stein mal gesetzt, ne, in dem Feld. Der ja vorher, das Feld war ja vorher unbestellt. Ne? Flächenheizung war eigentlich ein relativ unintelligentes Produkt. Das hat man da, wie du es vorher sagtest, reingetackert. Dann liegt es da, dann kommt dann Estrich drauf. Regelfähigkeit ist bekannt, ne? Dass die nicht immer die beste war. Aber dass ihr da was präsentiert und so offen mit umgeht, uns dann auch identifiziert habt als Fachzeitschrift zu sagen, komm, da gehen wir mal mit raus. Fand ich sehr besonders, finde ich heute noch sehr besonders, weil das ist nicht die Regel. Heute sind viele eher verklemmt und sagen, oh Gott, unsere Neuheiten präsentieren wir eher mal 3 Tage vor Messe, was ich schade finde, wenn man da ein bisschen Neuheitenwert mit rausnimmt. Aber vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Ego selber. Was ist wirklich besonders dran? Wir sehen ja hier eine relativ minimalistische Apparatur. Einen thermischen Stellantrieb, aber mit Klipsen versehen. Also was kann ich wirklich mit tun, mit dem Teil?
Richtig, also im ersten Moment wirkt es für jeden, der es mal in der Hand hält oder sieht, eigentlich wie ein herkömmlicher Stellantrieb, den man von jedweder Fußbodenheizung, sage ich mal, gewohnt oder der da bekannt ist. Und was an ihm besonders ist, das ist genau das, was du sagst, hier sind noch 2 Klipse dran. Ja? Und ich denke mal, die Farben Rot und Blau werden schon grob verraten, um was es hier geht. Beziehungsweise geht es einfach darum, dass wir die Vorlauf- und die Rücklauftemperaturen eines jeden Heizkreises erfassen. Ja? Und damit eigentlich permanent auf die anstehende Wärmelast des Heizkreises reagieren können. Das bedeutet, in einem herkömmlichen hydraulischen Abgleich gehen wir davon aus, dass wir eine ganz klassische Heizlastberechnung bekommen haben, ja, und das Ingenieurbüro dann uns die Einstellwerte mit an die Hand gibt, die dann an jedem Durchflussmengenanzeiger in einer Wohneinheit eingestellt werden müssen. Und das sind Themen, die wir sozusagen damit ausklammern. Ja, mit dem Ego habe ich einfach diese Arbeit nicht mehr zu tun, sondern ich installiere das System und er ist nicht auf einen Wert fest eingestellt, sondern bedient den Raum immer nur mit der Energiemenge, die tatsächlich auch gerade benötigt wird.
Also dynamisch.
Einfach, genau, dynamisch und noch eins weiter adaptiv. Mhm. Ja, das ist im Endeffekt die Thematik, die dahinter steckt und er lernt sich ja auch nicht einmal auf irgendeine feste Spreizung oder auf irgendeinen festen Wert ein, sondern er hat einen Lernprozess sein ganzes Leben lang. Man kann sich das wie einen Ringspeicher vorstellen, der schmeißt hinten unnütze Daten wieder raus und setzt vorne seine neuesten Erkenntnisse dran.
Das heißt, wenn ich was verändere in meiner Bude, ne, Lieblingsbeispiel Teppich, Einrichtungsgegenstände, reagiert er, weil sich die Rücklauftemperatur verändert?
Zum Beispiel. Und er natürlich auch, wenn er mit einem Raumthermostat kommuniziert, merkt, okay, ich habe nicht mehr dieselben Schaltzeiten in dem Heizkreis wie früher, ja, die ich gebraucht habe, um den Raum warm zu bekommen. Ja, und wenn dadurch natürlich sich auch über die Volumenströme erstmal wieder rantasten, ja, und auch dann das System optimieren. Und
deswegen heißt der Ego.
Ego, so, das ist ein
egoistisch
Egoist,
unterwegs ist.
Der sich immer um seinen eigenen Heizkreis kümmert.
Um seinen eigenen Kram.
Okay. Es ist immer spannend so, auch in der eigenen Praxis. Wie gesagt, ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich auch einen Installateurshintergrund habe. Und es ist ja die Berufskrankheit schlechthin, dass wenn man einen neuen Wohnraum bezieht, nicht zuerst das Bad anschaut, zumindest geht es mir, sondern erstmal gleich mal durchlünsen, was die Haustechnik da so macht. Und im ersten Moment freut man sich natürlich, wenn man da einen Strava-Verteiler in der Wand findet und den Strava-Schrank. Aber interessant wird es dann, wenn die erste Heizperiode ansteht. Im aktuellen Beispiel bin ich letztes Jahr umgezogen in eine neue Wohnung. Und ja, als die Heizsaison dann losging, habe ich schon gemerkt, ach Gott, hier im Wohnzimmer, also das Wohnzimmer hat drei Heizkreise, irgendwas stimmt hier auf jeden Fall schon mal nicht. Mhm. Und war auch immer stark verwundert, dass mein Arbeitszimmer enorm warm war, ja, obwohl ich das Raumthermostat eigentlich runtergedreht hatte und eigentlich mir im Bad mehr Wärme gewünscht hätte, was aber eigentlich immer relativ kalt geblieben ist. Ne? Und so kam es dann dazu, dass ich mich dann doch etwas intensiver mit dem Heizkreisverteiler befasst habe. Und die Erkenntnis daraus war eigentlich folgende. Also wenn ich an den Durchflussmengenanzeigern, die ich da vorgefunden habe, Fingerabdrücke genommen hätte, hätte ich maximal die von unseren Mitarbeitern im Werk gefunden.
Also jungfräuliche.
Ist tatsächlich so. Das war werksneu. Das war auf Werkseinstellung gesetzt, das Bauteil. Ja. Was natürlich dann ganz klar zur Folge hatte, dass sich da die Kreise unterschiedlich hydraulisch abgeschnitten haben. Ja, waren lange Kreise, kurze Kreise dabei. Und vor allen Dingen, dass zum einen auch immer viel zu viel Energie durchgeflossen ist. Aber der weitere Punkt war, und da haben wir auch immer so ein bisschen ein Problem auf den Baustellen, sind diese sektorenübergreifenden Tätigkeiten, wie zum Beispiel, wer installiert jetzt den Stellantrieb und macht die Vertratung? Ja? Macht das der Elektriker, hat das der Installateur mit dabei? Und da kommt es tatsächlich auch sehr häufig heute immer noch zu Unheil. Also von den 7 Heizkreisen, die dort zu vertraten waren, waren 4 falsch aufgelegt. Ja, und das ist ein Gebäude, was 2020 fertiggestellt wurde. Mit 99 Wohneinheiten, und dann kann man sich im Endeffekt, oder man kann sich ausrechnen, wie es in den anderen 98 Wohneinheiten hydraulisch in der Fußbodenheizung aussieht.
Und der Vormieter hat es nicht gecheckt. Der war froh, dass er da eine Fußbodenheizung drin hatte. Das war das Label.
Ja, ich denke, da setzt einfach eine Akzeptanz irgendwann ein. Ja, es setzt eine Akzeptanz ein. Wer weiß, vielleicht hat er auch einfach mal beim Hausmeister oder so was nachprüfen lassen. Aber ja, ich meine, was will der Mann machen? Ohne Einstellwert oder irgendwas kriegt man sowas im Nachgang nicht so einfach in den Griff. Und da zählt auch nicht die Aussage, okay, ich gucke mir mal die Raumgrößen an und stelle da mal so grob ein bisschen irgendwas ein. Es weiß doch dann gar keiner mehr, wie ist denn hier was im Fußboden verlegt worden zum Beispiel.
Ja.
Und das ist das Problem, was wir damit im Endeffekt lösen wollen. Ja? Also wir können mit dem Ego-Regelantrieb quasi in nahezu jeder Bestandsfußbodenheizung, ohne ein wasserführendes Bauteil zu wechseln, einen automatischen hydraulischen Abgleich nachrüsten, selbst wenn da irgendwo ein altes Bimetallraumthermostat von 1975 verbaut ist.
Also, ja, und das Thema ist ja Energieeinsparung. Und dann hast du ja gerade von deinen 90 Einheiten gesprochen, die wahrscheinlich alle nicht vernünftig ausgeregelt sind. Das ist ja ein gigantisches Potenzial.
So. Ja, vor allem, wenn du auf den Bestandsverteiler, das fand ich jetzt ganz interessant, was Mirko gerade sagte, auch mit alten Stellantrieben, das heißt, ihr seid komplett rückwärtskompatibel, ihr habt also nur den Ego am Start.
Richtig.
Ihr könnt auf sämtliche Verteiler zugreifen oder empfehlt ihr auch dann doch im Zweifelsfall einen Verteiler zu tauschen? Ist ja auch Kerngeschäft von euch.
Das kommt immer drauf an, aber tatsächlich genau
auf was, diese... Auf was kommt es an?
Es kommt natürlich auf den Nennhub an, von den alten Ventilen. Passt überhaupt schon das M30x1,5-Gewinde? Also da, weil es auch mal so ein paar Exoten dann gab. Das kann man einfach abprüfen. Dafür haben wir bei uns zum Beispiel im Dienst auch eine absolut geniale Technikerriege, die auch alle Techniker, Meister oder Ingenieure sind, die da immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also wenn da mal irgendwo eine Frage aufkommen sollte, ist es da wirklich kompatibel, also wird da jedem sofort geholfen. Mhm. Ja, und da gibt es Mittel und Wege, trotzdem auch im Bestand, wenn vielleicht mal das Thermostatventil noch nicht passen sollte, eine Lösung zu finden, dass ich nicht gleich den ganzen Verteiler wieder rausreißen muss, wenn der noch in einem guten Zustand ist.
Mhm. Ja, und das Thermostat im Raum, ich meine, irgendwo muss ja die Führungsgröße herkommen.
Richtig.
Das Signal, das finde ich spannend, dass ihr da nicht sagt, da muss man auch noch ran und irgendwie mit Funk oder weiß der Geier, sondern nein, wirklich der Kollege Heizungsbauer bleibt am Verteiler und macht den zukunftsfit. Sehr, sehr spannend.
Richtig. Und wenn man jetzt zum Beispiel in den Markt reinschaut, wo es zum Beispiel vielleicht das Thema Einzelraumregelungspflicht Stand heute noch nicht gibt, ist es selbst möglich, zwar nicht in diesem Optimum den hydraulischen Abgleich hinzubekommen, wie wenn ich ein Raumthermostat verbaut hätte, aber tatsächlich über die Steuerung dieses Bauteils und über die Intelligenz ist es tatsächlich sogar möglich, einen nahezu perfekten hydraulischen Abgleich auch erstmal ohne Raumthermostat hinzubekommen.
Naja, ist auf alle Fälle besser. Man heißt ja bewusst Regelantrieb und nicht Stellantrieb.
Genau.
ja, dass man mal anfängt, etwas zu regeln. Weil das ist ja schon mal die Grundproblematik, dass viel zu wenig eingestellt ist. Dein Beispiel hat es gezeigt. Ich könnte noch viele andere Beispiele nennen, wo einfach installiert wird und dann wird gegangen. Das war ja die Frage, wer stellt es nachher auch ein und wer kontrolliert es? Der nachherige Nutzer ist gar nicht in der Lage, das zu checken. Der weiß, okay, da ist ein bisschen kühler und da ein bisschen wärmer, aber er hat nicht die Mittel und Wege. Ich frage
der
mich.
Der weiß eben, vielleicht auch gar nicht, dass da Handlungsbedarf sein kann. Er sagt dann, ja, so ein bisschen komisch oder wieso ist jetzt die eine Hälfte vom Fußboden was ein bisschen wärmer als die andere. Aber dass, wenn du das gar nicht weißt, dass das eine Option ist, ja, bis du das dann irgendwie als Mangel definierst, den du auch wirklich formulierst. Weil ich glaube, deine Nachbarn, die zu dir kommen, die werden das gar nicht groß merken. Also auch wenn es bei ihnen nicht geregelt ist und bei dir ist es perfekt geregelt, bis du das mal auch wirklich für dich wahrnimmst, dass es da einen Unterschied gibt.
Genau.
Ja, und weißt du das auch mal nach? Ich meine, Fußbodenheizung ist träge. Ja. Hm. Denn das ist ja auch, wenn ich das mal irgendeinem Installateur vielleicht zeigen will, passt gerade nicht, Raumthermostat hat schon abgeschaltet, ja, wie will ich das dann auch zeigen? Ja.
Das ist, deswegen geht es da nur über Präsenz. Ja, wie gesagt, wir haben einiges zu berichtet, auch praxisnahe Geschichten, Vorher-Nachher-Vergleiche, ne, was ist wirklich passiert. Nicht nur Nutzerzufriedenheit, sondern auch energetisch. Wir wollen ja mit einer Flächenheizung vor allem Energie sparen. Und da geht schon noch was. Und was ich auch spannend finde, diese temperaturbasierten Alternativen zum hydraulischen Abgleich werden ja auch entsprechend gewürdigt. Na, die Normung ist da auch im Umbruch. Also so viel Gegenwind oder Sträuben können die sich nicht mehr. Also es wird da wohl, diese Innovation wird da gewürdigt und sie können da gar nicht mehr anders, als das entsprechend auch normativ darzustellen, abzusichern. Finde ich auch im Grunde auch für eure Entwicklung einen Ritterschlag.
Auf jeden Fall. Also natürlich muss man sagen, wir hatten es ja schon, also gerade das normale Fußbodenheizungssystem oder insgesamt unsere Branche ist ja mit neuen Sachen immer relativ konservativ unterwegs. Ja. Und als wir den 2019 gebracht haben, ja, war natürlich auch bei vielen Installateuren erstmal das Thema Zauberei. Das Zauberei kann alles erstmal nicht funktionieren. Ja, wir machen
Magic.
Das.
Black Magic.
Genau.
Magic.
Und dann kamen wieder diese klassischen Sprüche, wir machen das, wie wir das schon immer gemacht haben. Ach, Einstellwerte, das brauche ich alles nicht. Ich gucke mir mal den Raum an und ungefähr, na, drehe ich da mal 3 Umdrehungen und den stelle ich immer auf 0,5 und den mittelgroßen Raum auf 1 und den anderen auf 2 und damit bin ich eigentlich schon immer gut gefahren. Ja.
Und schlimmer aber war.
Ja. Und dieser Thematik musste man dann natürlich oder wollte man auch entgegenwirken. Ich meine, natürlich, ich kann viel erzählen zu dem Bauteil. Ja, ich arbeite für die Strafer und könnte jetzt euch vom Pferd erzählen. Ja, und deswegen haben wir den dann gleich anschließend im Jahr 2020 nochmal von der ITG in Form von Herrn Oschatz auch nochmal prüfen und testen lassen. Und die haben uns damals dann schon bestätigt, dass quasi eigentlich in dem Gutachten dann drinne stand, dass das geprüfte Bauteil weit über den bisher bekannten konventionellen hydraulischen Abgleich hinausgeht. Ja. Mhm. Und somit ist das Thema mit dem temperaturgestützten hydraulischen Abgleich im Endeffekt ja auch geboren gewesen. Und wir hoffen natürlich, dass das auch normativ zeitnah gewürdigt wird.
Ja, Würdigung ist ja noch ein anderes Stichwort. Wenn ich auf der Messe unterwegs bin und meine Kollegen auch sowieso, den Ego sieht man ja nicht nur bei Strava am Stand. Denn erblickst du überall. Ja, da lächelt er dich an. Verschiedene, auch große, du hast vorher gesagt, Vollsortimenter, haben das bei sich im Programm, nutzen da die Gunst der Stunde, weil sie wissen, da ist was dran. Da kann ich nicht nur meine Kunden glücklich machen, sondern auch deren Kunden im Feld da draußen. Die Frage ist, wie gut kommt es an?
Wie es angenommen wird. Also es ist tatsächlich immer wieder ein schönes Phänomen. Du musst den Heizungsbauer so für seinen ersten Versuch mal davon bezürzen. Ja, ja. Und wenn er dann wirklich gemerkt hat, oh, okay, ich musste tatsächlich nicht nochmal dorthin fahren und musste nicht nochmal das kleine Bad nachjustieren, weil es der Mieterin vielleicht zu warm oder zu kalt war, dann hat er den Vorteil erkannt. Ja, und dann hat er im Endeffekt, oder es ist so ein Wiederkaufseffekt setzt dann ganz einfach ein und man merkt das wirklich, wie in den letzten 5 Jahren auch über viele Partner das Bauteil propagiert wurde, nach vorne geschoben wurde, weil die Technik für sich spricht. Ja. Und ich bin immer noch der festen Auffassung, dass das der Status quo in der Fußbodenheizungstechnik wird.
Ja, einen anderen gibt es nicht. Ich kenne jetzt auch spontan gefragt, keine in der Qualität, in der Einfachheit. Es sieht einfach aus. Es ist natürlich sehr viel Intelligenz drin. Es ist sehr viel Software mit drin. Das ist ja, denke ich, die Hauptaufgabe gewesen. In der Entwicklung gibt es wenig bis gar kein vergleichbares Produkt. Ne? Also gerade um auch die Praxistauglichkeit nachzuweisen. Darauf vielleicht ein kleines
Aber auf jeden Fall.
Hoch. aus der Côte d'Azur.
Aus der Côte d'Azur, genau so ist es. Oh.
Ist der Gaumen gleich mal.
Ja, das ist doch irgendwie, es ist schön und schlimm in einem, ne? Also ich spreche das nicht vom Getränk. dass einerseits das Handwerk so träge ist und dann andererseits aber, wenn sie es dann einmal gemacht haben, es nie wieder missen wollen. Und über diesen Hügel musst du sie halt drüber schieben irgendwie.
Das
ne?
ist so, ja.
Apropos drüber schieben, ich meine, da gibt es dann auch ja Schulungen dafür und andere Möglichkeiten. Wie stark beschuldetes Thema? Ist es Hauptthema bei euch bei Strava im Schulungswesen oder?
Im Gesamten ist es tatsächlich eigentlich nur ein kleiner Baustein, so aus dem Sortiment. Denn wir haben uns ja, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, der Spezialist auch in unserem Bereich zu sein und zu werden und auch unseren Partnern individuelle Lösungen an die Hand geben zu können. Ja, und da sage ich jetzt einfach mal das Stichwort industrielle Vorfertigung, serielles Bauen. Das sind einfach Themen, mit denen wir uns momentan extrem beschäftigen, sozusagen ja, Standards zu kreieren, den Partnern an die Hand zu geben, damit im Endeffekt auch das Bauen in irgendeiner Art und Weise wieder schnell vorangehen kann, wirtschaftlich stattfinden kann. Denn wir wissen ja selber, zum einen haben wir natürlich auch das Riesenproblem mit dem Fachkräftemangel. Und deswegen wollen wir als Industrieherstellung diese Dienstleistung oder diese Vorkonfiguration sozusagen den Beteiligten abnehmen. Ja. Mhm. Und wenn wir davon dann reden, dann nehmen wir mal zum Beispiel den Part mit unseren Wohnungsstationen. Ja, das sind ja wirklich große, komplexe Bauteile, also wo es dann nicht nur um die Fußbodenheizungserwärmung geht, sondern auch um die Trinkwasserbereitung. Selbst da haben wir die gesamte Vorfertigungsbreite bis hin zu einer kompletten Vorfortratung mit den Egos oder mit normalen Stellantrieben so weit auf die Beine gestellt, dass der Installateur tatsächlich auf der Baustelle eine fertige Station bekommt, da nichts mehr zusammenschraubt, sondern seine Rohre ranlegt und ja, Plug-and-Play in Betrieb nimmt. Und der automatische hydraulische Abgleich sozusagen dann gleich fix und fertig mit erledigt wird.
Der kann gar nicht anders. Da war er schon dabei.
Und das bedeutet natürlich bei uns gerade mit so vorkonfigurierten Verteilerstationen zum Beispiel schon einen enormen Datenaufwand. Ich hatte jetzt neulich erst mit unserem Datenmanagement drüber gesprochen. Wir haben, glaube ich, mittlerweile knapp 9000 komplett vorkonfigurierte Stationen im Sortiment, die wirklich auch nach den ganzen DQR-Standards und was es da nicht alles gibt und ETIM-Standards komplett in den Daten gepflegt ist. Ne? Mhm. Und dazu dann bei uns für die Installateure oder auch für Ingenieurbüros Konfiguratoren geschaltet, wo die sich wirklich anhand von einem kleinen Leitfaden bebildert ihre Stationen eindeutig zusammen konfigurieren können, kriegen zum Schluss eine feste Artikelnummer, können quasi keinen Fehler dabei begehen, sondern sehen sofort, was sie haben und bekommen Ausschreibungstexte, DWG-Zeichnungen oder was sie sich sonst noch wünschen mit dazu.
Man spricht immer so lapidar von der Wohnungsstation. Ne? Ja. Aber Mirkos Zahl hat ja jetzt mal eindeutig gezeigt, dass es da ein paar Variationen noch gibt, ne? Heizen, Kühlen und so weiter, vielleicht noch andere, wenn ich einen Radiatorenkreis anfahren muss und. Das ist also wirklich nicht mehr ganz trivial. Und dass ihr da so breit aufgestellt seid, auch das muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen. Gerade hast du ein Stichwort noch genannt. Wir hatten jetzt ewig über den Heizungsbau gesprochen, über den Ego, über die Verteiler in der Flächenheizung. Jetzt kam gerade eine andere Zielgruppe noch im Nebensatz mit dazu, der Planer.
Der Planer.
Das ist ja nochmal eine ganz andere Kohorte.
Ja.
Ich meine, der hat mit dem Ego wenig am Hut. Ne? Ich meine, ich habe noch keinen Planer gesehen, der jetzt am Verteiler wirklich tätig war. Aber die Wohnungsstation ist landläufig ein Planerprodukt, logisch. Da müsst ihr in Ausschreibungen rein, da geht ihr in den Wohnbau, in die Wohnungswirtschaft. Wie sieht da euer Geschäftsvertriebsmodell, möchte ich sagen, aus? Wie läuft es?
Also bei dem Thema Wohnungsstationen redet man ja, sag ich mal, in der Branche klassisch vom Projektvertrieb oder vom Projektgeschäft. Und hier ist es im Endeffekt folgendermaßen, also aus der Erfahrung heraus können solche Anlagen zum Schluss tatsächlich auch nur ordentlich funktionieren, wirtschaftlich laufen und hygienisch einwandfrei sein, wenn wir uns auch als Industriehersteller von vorne, sag ich mal, von der Erstberatung bis über den Pre-Sales, also das bedeutet bei uns, die Techniker beraten nicht nur über die Egos, sondern die dimensionieren komplette Anlagen, ja, für unsere Kunden, für die Ingenieurbüros, für die Wohnungsbaugenossenschaften, bis hin zum After-Sales, bis zur Inbetriebnahme, vielleicht sogar Wartung, diese ganzen Themen mit begleiten. Ja. Und das ist natürlich dann schon auch ein Batzen an Know-how, was man dazu benötigt. Ja? Und im Vertrieb auch nicht das einfachste technische Thema. Ja? Denn hier ist es schon so, Wohnungsstationen sind ja erst in den letzten Jahren so richtig salonfähig geworden. Und es gab tatsächlich auch lange eigentlich keinen so richtig festen Fahrplan, ja, wie man so eine Anlage richtig dimensioniert. Und ich bringe da mal ganz gerne das Beispiel aus den Zeiten, wo ich selber noch viele Vorträge gehalten habe, gerade über dieses Thema dezentrale Trinkwassererwärmung. Wenn ich so als erstes immer in die Runde von den Planern gefragt habe, na, wie sieht's denn aus? Wer von euch plant denn eigentlich aktuell eine Anlage mit Wohnungsstation? Da sind immer schon einige Hände hochgegangen. Wer hat denn schon mal eine geplant? Waren es dann immer ein bisschen mehr? Und dann so im Jahr 2020 kam die VDI 2072, die passend dieses ganze Thema abgerundet hat und fragt dann, na, wer hat denn mit dieser Norm oder mit dieser VDI schon mal gearbeitet? Ja, und dann wurden die Augen groß. Und dann habe ich gesagt, na, dann ist es doch gut, dass wir heute hier alle zusammen sind. Ja?
Gibt es einen Grund? Ja. Gibt es da eine VDI-Regel für?
Richtig, das ist die VDI 2072, die sich tatsächlich ringsrum mit dem Thema Wohnungsübergabestationen beschäftigt. Also zum einen, wie werden die Heizungsnetze dimensioniert, weil man ja davon ausgehen muss, dass die Energie, die eigentlich in einem klassischen Trinkwasserspeicher sozusagen wäre, in den Heizungspufferspeicher mit rein muss. Mhm. Ne? Und alles eigentlich übers Heizungsnetz transportiert wird. Ja, und hier kann man ja nicht stumpf einfach aufaddieren. Ich sag mal, eine Wohnung hat eine KW-Heizlast von 3 kW und fürs Trinkwarmwasser setzt man 35 kW an. Wenn ich das einfach mal aufaddieren würde, ja, dann habt ihr bei einem 10-Familien-Haus schon eine DN250 unten als Heizungsleitung. Ja, und da gibt es dann Gleichzeitigkeitsverfahren nach der VDI, die da sehr relevant sind, okay, in der Berechnung. Mhm. Und natürlich auch das Thema, wie selber wird die Wohnungsstation dimensioniert? Ja, wie komme ich jetzt da drauf? Welchen Plattenwärmetauscher ich brauche? Wie viel kW brauche ich jetzt im Berechnungsansatz? Mhm. Und wie verfahre ich vor allen Dingen mit den Temperaturen? Ja, also absolut, ja. Da gibt es dann noch einen Querverweis auf die VDI 6003.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob das auch Trinkwasserwarmmäßig eine Rolle spielt und die erste Prio hat.
Ja, also es ist im Endeffekt so, dass das muss man immer sagen, ne? Trinkwasserhygiene natürlich immer vor Energieeinsparung. Ich bin nur einfach ein Freund davon, dass man vielleicht von jeder Seite ein kleines bisschen von der Ideologie abweicht und gemeinsam einfach an super guten Konzepten arbeitet, ja, die dann zum einen natürlich die Hygiene gewährleisten können, auf der anderen Seite aber auch, ja, zur Energieeinsparung beitragen.
Ja, und Komfort noch. Ne? Das wäre vielleicht ein dritter Punkt für den Nutzer später. Bei Wohnungsstationen ist ja der Markt extrem, ja, ich sag mal flapsig, überladen. Da sind sehr, sehr große Spieler mit dabei. Firmen, die, ich sag jetzt mal ganz provokativ, 10-mal größer sind wie ihr als Strava. Wie geht ihr damit um im Markt, im Wettbewerbsumfeld?
Wir gehen damit wie folgt um. Also wir glauben an unsere Produkte, an unsere Vertriebsstärke und auch an das Know-how, was dahinter steht. Und das hat uns in den Projekten, die wir mittlerweile bestreiten, also um ein großes Projekt zu nennen oder vielleicht nicht unbedingt den Projekt nennen, aber wir haben Baufelder 600 Wohneinheiten aufwärts in Berlin. Weil, ja, wir haben uns da einen guten Namen gemacht. Ja. Einfach von vorne bis hinten auch mit einer guten Dienstleistung, ja, den Kunden unterstützt. Mhm. Ja, und das wird einem dann im Endeffekt auch gedankt.
Mhm. Das Gasetagenheizungsthema ist ja auch so ein MeToo-Produkt mittlerweile. Ne? Wie hebt ihr euch da ab?
In den die Gastherm-Austauschgeräte, richtig, sozusagen, ja. Ja, indem wir bei uns auf elektronische Regelungen gesetzt haben und vor allen Dingen ein Produkt jetzt auch in den Markt gebracht haben, das Gastherm-Austauschgerät Hybrid, wo zusätzlich noch ein Durchlauferhitzer aufgeschaltet ist, ja, was ist quasi möglich macht, auch Altbausanierung mit Wärmepumpen durchzuführen. Natürlich ist es klar, dass ich einen gewissen Anschluss an elektrischer Leistung benötige. Ja, aber so habe ich die Möglichkeit, natürlich die Raumwärme über die Wärmepumpe zu bedienen, ja, wenn das natürlich dann auch die Heizlast hergibt. Aber zusätzlich über das Hybridsystem die reine Heizwassererwärmung dann doch über die Wärmepumpe durchführen zu lassen, sodass sie dann auch noch in einer gesunden Jahresarbeitszahl unterwegs ist.
Also nach Erhitzung dann für das Trinkwarmwasser. Wie werden die Systeme angenommen, dieses Gastherm-Austauschsystem?
Hier ist es so, also man hat ja seitens GEG auch in den ersten Novellierungen, wenn ich mich nicht ganz irre, damals auch mit den Themen gespielt, dass ab 01.01.2024 dann gar keine Reparaturarbeiten mehr an Kombigasthermen etc. pp. Vorgenommen werden sollten, was natürlich alles aufgeweicht ist. Aber wir merken das schon. Also wir halten sehr viele Vorträge auch bei Wohnungsbaugenossenschaften oder bei den Verbänden auch mal zu dem Thema und öffnen dann auch erstmal den Technikern, die für die Wohnungsbaugenossenschaften angestellt sind, die Augen. Okay, hier gibt es ja doch relativ einfach überschaubare Systeme, wie ich ohne großen Eingriff in den Wohneinheiten den Energieträger wechseln kann. Ja. Also ihr müsst euch das vorstellen, ihr seht eine alte Kombigastherme an der Wand. Es wird ein neuer Wärmeerzeuger ins Gebäude gebracht. Die Versorgungsleitungen werden schon bis an die alten Stornsteingrenzen sozusagen gebracht. Und an dem Tag, wo umgebunden wird, geht man, sag ich mal, wenn drei Etagen übereinander sind, ja, baut alle drei Gasthermen aus, verbindet eigentlich über den alten Schornstein nur den Vorlauf und Rücklauf, der einmal in den Keller muss, wieder neu. die Anschlüsse unten für die Warmwasserleitung, Kaltwasserleitung sind identisch. Ja, das haben wir sozusagen von den Kombigasthermen übernommen. Und so kann man dann in Windeseile mehr oder weniger den Energieträger im Gebäude wechseln. Und das Schöne für den Mieter ist ganz einfach, dass sein Bad und alles unberührt bleibt. Ja, also da müssen keine Fliesen von der Wand gehackt werden oder irgendwas in der Art, sondern so.
Es braucht halt einen zentralen Kessel.
Also der richtig, genau. Den brauche ich natürlich. Also eine neue Energiequelle brauche ich, wenn ich kein Gas mehr habe.
Da, Mirko, freue ich mich in der Zukunft auf den Wettbewerb. Weil ich glaube, da ist das Rennen nicht unbedingt schon entschieden. Hast gerade das GEG reingeschmissen. Ich bin der Meinung und auch der Überzeugung, dass damit dezentralen Kleinstwärmepumpen, nenne ich sie mal, unterschiedliche Wärmequellen können angezapft werden, die Abluft bzw. die Außenluft. Aber es geht ja darum, kleinste Wohnungen, Etagenwohnungen zu beheizen und mit trinkwarmem Wasser zu versorgen. Mhm. Da bin ich gespannt über den Wettbewerb. Wie seht ihr das? Ist das für euch, seht ihr da auch eine ernsthafte Konkurrenz oder sagt ihr, ach ja, die Wohnungsstation wird das Rennen machen?
Also eine ernsthafte Konkurrenz in dem Falle nicht. Vielleicht gibt es ja auch logische Ansätze, wie man mit dezentralen kleinen Mini-Wärmepumpen vielleicht die Abwärme in einem Raum nutzen kann und diese Energie dann vielleicht wieder einem zentral angelagerten System oder einem weiteren dezentralen System in der Wohneinheit zur Verfügung stellen kann. Also da werden die nächsten Messen auf jeden Fall einige Produkte in der Richtung zeigen, da bin ich fest von überzeugt.
Okay, also bei ihm klingt das immer alles so easy. Ja, ich finde das so, das wird so und da haben wir was und das geht in die Richtung. Weißt du, du triffst auch unglaublich viele Leute, die sagen, das geht nicht und so, und ja, man kann nicht umstellen oder viel zu aufwendig und in der Konstellation geht das nicht. Also es gibt so eine, du triffst auch viel diese geht nicht Fraktion. Oder geht so nicht Fraktion. Und es ist so erfrischend, dich am Tisch zu haben und einfach zu sagen, ja, das kann man so und so angehen, da gibt es die und die Variante, da wird was kommen. Mir geht's gerade gut.
Ja, das ist das
freut mich. Nicht nur wegen,
mir geht's übrigens auch
vielleicht gut. Vielleicht auch wegen Rosé-Tonic,
die ja, auch, aber nein, ich finde, das ist so eine positive Grundstimmung und auch sowas, so diese Innovationskraft und diese
Varianten halt.
Ne? Ja, und auch diese Variantenreichheit. Schon fantastisch.
Absolut beeindruckend. Also es war eine sehr doppeldeutige Antwort gerade, Mirko. Ich höre da ein bisschen raus, dass ihr da vielleicht an irgendwelchen Dingen entwickelt, um das Türchen Dezentralität, Wärmepumpe auf der Etage anzugehen.
Ja, man muss ja im Endeffekt mal eins sagen. Also an der Thematik Wärmepumpe werden wir alle nicht vorbeikommen. Ja, ich bin absoluter Verfechter der Dezentralität, natürlich immer ohne Freifahrtschein. Das muss ich auch immer noch mal erwähnen. Und deswegen ist es für mich als Mitarbeiter der Industrie auch so wichtig, dass wir über unser Schulungswesen auch so viel Aufklärarbeit noch in der Dezentralität leisten. Ja, weil eins darf man immer nicht vergessen, wenn ich irgendwo eventuell in der Lage bin, mit Systemtemperaturen etwas freier zu arbeiten wie mit den herkömmlichen 60 Grad Warmwasser und 55 Zirkulationstemperatur, heißt das noch lange nicht, dass ich tun und lassen kann, was ich möchte, ja. Und ich habe tatsächlich natürlich auch in Praxisbeispielen schon gesehen, wie dann an irgendwelchen Auslauftemperaturen die Systeme so weit drunter gedrosselt wurden, dass der 38 Grad warm Wasser durchs Netz gefahren ist, ja. Und ja, das sind dann Temperaturen, wo die legionellen Polka tanzen. Ja. Und das sind Thematiken, die müssen wir ganz einfach verhindern. Und deswegen
Das habe ich im Kopf.
wir müssen eigentlich einfach nur darauf achten, da die Leute mitzunehmen, dass es einfach kein Freifahrtschein ist, sondern dass wir natürlich die Hygiene immer in den Vordergrund stellen müssen. Ja, und das ist unser Job. Das gelingt uns mit unserem Seminar- und Schulungswesen soweit auch gut. Und da ist es halt wichtig, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wirklich von Day One an so einem Projekt mit beteiligt zu sein, um gleich wirklich auch die Randparameter, wo man die Anlagen drauf dimensioniert und wie die später auch zu laufen haben, gleich mit allen Beteiligten einmal abstimmt, bevor dann irgendjemand auf, ich sag mal, vogelwilde Ideen kommt.
Absolut. Ja, oder hinterherrennen musst, ne?
Ja.
Einfach. Oder auch wieder Leute, wie du sagst, Leute wieder einfangen musst und sagen, nee, das kann man ganz anders und viel einfacher erledigen.
Wer da übrigens noch Fragen hat an den Mirko Schleicher von Strava Direkt, wir haben auf unserer Plattform tgacontentbase.de das Tool Expertenfragen und da ist der Mirko schon dankenswerterweise, also vielen Dank auch an der Stelle, schon einige Tage, Wochen, Monate, fast Jahre Experte für den Bereich, wir nennen es so ein bisschen konservativ. Nee,
ich dachte, ob du als nächstes noch Jahrzehnt sagst.
Nein, Jahrzehnt nicht, so lange gibt es noch nicht. Aber es ist ein cooles Tool, wo ich als Fachmann, wenn ich vor irgendeinem Problem stehe, als Planer, Heizungsbauer, Frage stellen kann. Und Mirko, die Redaktion, kümmert sich um eine Antwort. Er ist da wirklich tätig Und mal schauen, vielleicht fällt ja die eine oder andere Frage jetzt noch vom Baum. Also scheut euch nicht, da mal eine Frage zu stellen, gerade in Bezug auf Wohnungsstation, Hygiene, Effizienz, was kann ich machen in der Etagenheizung. Also da freut sich Mirko jetzt schon auf Fragen.
Gerne, jederzeit, jawohl.
Ich glaube auch, den Kollegen kannst du mir nicht zerschüttern.
Ne? Na, wir kriegen da wirklich Post, wo ich manchmal doch erschüttert bin. Von der Qualität der Fragen. Das sind schon, deswegen heißt es
auch Expertenfragen. Okay, du meinst auf der anderen Seite der Skala.
Heizkostenerfassung auch immer so ein Thema, wo ich auch sage, Gott sei Dank haben wir da einen Experten, den wir anzapfen können. Aber das ist jetzt nur ein kleiner Sidekick gewesen.
Ja, Mirko, was ist dir sonst noch wichtig? Willst du noch grüßen oder ein Statement raushauen?
Ja, grüßen natürlich meine ganzen Kollegen bei der Strava Wärmetechnik. Ne, muss man sich natürlich immer auch beim Team bedanken für die tolle Arbeit. Ne, ohne die natürlich auch der Wachstum, der uns in den letzten Jahren gelungen ist, nicht mal im Ansatz möglich gewesen wäre.
Hier hat sich noch nie jemand bei seinem Team bedankt. Ich finde das total schön.
Stimmt.
Ja, und die sollen auch alle, den sagst du auch, dass die alle den Podcast, also die hören ja jetzt den Podcast in ihrem Auto, sag ich mal so umformuliert.
Das wird eine Gruppenveranstaltung. Im Schulungsraum wird sich gesammelt und dann wird fleißig Mirko Schleicher zugehört.
Schön wären einzelne Zugriffe, by the way. Aber
gut. Okay, gut. Ja. Gut, und darüber hinaus noch irgendwas? Ich fand es schön, dass du gesagt hast, Hygiene versus Energieeinsparung, da muss man wirklich ein Auge drauf haben. Fand ich einen ganz wichtigen Gedanken, den du mitgegeben hast.
Ja, so weit vor allen Dingen wie möglich nicht immer so mit einer konservativen Haltung an alle Themen reingehen, nur weil man irgendeine Ideologie seit 20 Jahren vertritt. Ja, also irgendwo gibt es ja dann doch wieder neue Erkenntnisse, die sich weiterbilden. Und wir haben das beim Ego gesehen, wir sehen das bei der dezentralen Trinkwassererwärmung, einfach neuen Techniken auch mal eine Chance geben und nicht alles gleich von vornherein als schlecht abstempeln. Das ist eigentlich das finale Statement.
Fantastisch, da kann ich dann nur noch abmoderieren, oder?
Besser kann man es nicht sagen.
Dann war das Frei von Grobstrick, der Heizungsjournal-Podcast mit Jörg Gamperling und Dietmar Bleck, zu unserem Podcast-Area im Weinkorb in Korb mit unserem wunderbaren Gast Mirko Schleicher. Unser Thema war bunt gefächert. Es ging auch um die Legionellen. Schauen wir mal, ob das dann irgendwie der Titel der Ausgabe wird. Idee und Realisation Black Works im Auftrag des Heizungsjournal Verlags. Postproduktion der Folge Stefan Winter, Media Winter in Berlin. Grüße an den Stefan, wie immer. Und Musik ist Chill Carrier, wie immer, The Dark Side. Haben wir gar nichts von gesehen heute, oder? Ja. Ist irgendwie...
Das Glas ist auch hell gefüllt.
Hell gefüllt, du. Also nochmal, danke Mirko, danke Jörg und bleibt uns gesonnen.
Danke.
Prost.
Prost. Bis später. Tschüss.